Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Wir melden uns wieder für den Early Career Scientists Podcast Inside DZPG Mind Matters aus dem Studio der COMT, der Core Facility Medientechnik Medizin Tübingen. Wir sind
Dr. Simone Behrens
und Dr. Lydia Kogler vom Standort Tübingen des Deutschen Zentrums für psychische Gesundheit. Wir nehmen heute wieder eine Episode mit einer spannenden ECS des DZPGs auf. Frau Dr. Martina Dort vom Standort Marburg. Wir nehmen diese Folge am 3. September 2025 auf und starten heute mit der wissenschaftlichen Person und ihrem Engagement, Dr. Martina Dort. Martina ist Psychologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Koordinatorin am DZPG-Standort Marburg. Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und auch in eigener psychotherapeutischer Praxis tätig. Martina, du bist Expertin für die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS. Du hast viel Erfahrung darin, Erfahrungsexpertinnen in die Arbeit mit Jugendlichen einzubeziehen, insbesondere Lehrerinnen. Erzähl uns doch gerne, warum du dich in diesem Bereich engagierst und warum du es für wichtig hältst, das Umfeld von Kindern und Jugendlichen in die therapeutische, aber auch in die wissenschaftliche Arbeit zu integrieren.
Ja, sehr gerne. Das Ganze hat eigentlich im Studium angefangen. Da hatte ich mich schon ein bisschen mit ADHS beschäftigt und mit dem Bereich Kinder- und Jugendpsychische Gesundheit. Und das ist schon ein sehr spannendes Themenfeld, weil das ja auch was war, was in den Medien immer mehr propagiert wurde, wo immer mehr Infos in den Medien verbreitet wurden. Und ich dachte, das passt aber nicht so alles zu dem, was ich hier im Studium so lerne. Und dann gab es irgendwie in der Promotionszeit, oder als es dann um die Promotion ging, die Möglichkeit, im Projekt ADHS im Klassenzimmer zu arbeiten, wo es eben darum ging, dass es im wissenschaftlichen Bereich einige Strategien gibt für Lehrkräfte, die sie im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit einer ADHS gut nutzen können, das aber nach Evidenzlage zu dem Zeitpunkt auch noch wenig getan haben. Ich dachte, das ist eigentlich total schade, dass irgendwie alle gestresst sind, dass in den Medien falsche Informationen kursieren und dass man eigentlich dem Ganzen doch gut begegnen könnte und das halt irgendwie nicht passiert. Und daran wollte ich gerne was ändern. Genau, und dann habe ich im Verlauf durch die Psychotherapeutenausbildung ja auch immer mehr Kinder und Jugendliche kennengelernt, die selbst von ADHS betroffen waren und habe dann gedacht, ja, es ist schon irgendwie herausfordernd auch, mit denen zu arbeiten, wenn sie unruhig sind im Vergleich zu einem Jugendlichen, der irgendwie ruhig auf dem Stuhl sitzen bleibt und vielleicht dann irgendwie auch eigene Strategien gut umgesetzt bekommt, dann jemanden immer wieder so zurückzuholen, das Setting zurückzuholen, die Aufmerksamkeit zurückzuholen. Aber es ist einfach auch total spannend und es macht jede Menge Spaß. Und das waren auch so liebenswerte Kinder, die mir teilweise so leid getan haben, weil die einfach so als Störenfriede bezeichnet wurden. Genau, und dann habe ich gedacht, da müssen wir doch was machen und bin da recht hartnäckig dran geblieben und habe gedacht, auch mit den Lehrkräften müssen wir da was machen. Das muss doch, wenn die den ganzen Tag in der Schule sind, sich für die Kinder ändern können, dass die irgendwie zufrieden sind und auch für die Lehrkräfte ändern können, dass die halt auch gerne mit den Kindern arbeiten.
Und darüber bist du dann auf die Lehrkräfte als neues Ziel für deine therapeutische Arbeit gekommen?
Also die Lehrkräfte sollte man im Idealfall sowieso, gerade wenn es um Sachen geht, die die Schule eigentlich beeinträchtigen, mit einbeziehen. Ich habe dann aber so die Rückmeldung von einigen Lehrkräften auch bekommen, ja, das passiert aber so selten. Das würden wir uns ja auch wünschen, aber das passiert ganz oft auch nicht. Das kann natürlich auch an Therapeutinnen und Therapeuten liegen, dass das vielleicht einfach nicht jeder macht, weil es ja auch mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Kann aber auch manchmal an den Familien liegen, dass sie sagen, nee, wir wollen nicht, dass die Schule da was weiß, wir haben da Angst vor Stigmatisierung oder Ähnlichem, sodass die Lehrkräfte manchmal auch alleine da standen und alleingelassen waren, weil sie gar nicht wussten, dass das Kind in Therapie ist und nicht wussten, wie sie dann die Kinder unterstützen können. Und so sind auch viele Lehrkräfte oder auch Institutionen, die Fortbildung für Lehrkräfte angeboten haben, auf uns damals zugekommen im Projekt ADHS im Klassenzimmer und haben gesagt, könnt ihr nicht mal ein paar Workshops oder irgendwas für uns anbieten, damit wir wissen, wie wir damit umgehen können, so im Alltag, auch wenn ein Kind vielleicht noch nicht in Therapie ist oder generell nicht in Therapie ist oder die Familie da nichts zu sagen möchte oder uns nicht einbeziehen möchte, damit wir so ein bisschen Handwerkszeug bekommen. Und das hat eigentlich immer super viel Spaß gemacht, weil die Lehrkräfte irgendwie dankbar waren und weil man auch so an der Haltung und am Denken was verändern konnte und so wirklich das Gefühl hatte, da bewegt sich dann was. Und da ist irgendwie, also alle gehen da zufrieden aus den Workshops raus und im besten Fall dann in der Folge auch aus dem Unterricht.
Jetzt hast du dein Promotionsprojekt erwähnt. Das hatte ja auch mit ADHS zu tun und das hat sich, es klang jetzt für mich so, als hat sich das sozusagen gleich angeboten, um dieses Problem mit zu lösen. Das heißt, du kanntest aus der therapeutischen Ausbildung das Problem und in dem Projekt hattet ihr im Prinzip als Kernthema diesen Einbezug von den Lehrkräften auch mit drin.
Genau, also da haben wir uns angeguckt, wie wirken sich eigentlich Einstellungen und Erwartungen von Lehrkräften gegenüber Schülerinnen und Schülern mit ADHS darauf aus, ob sie spezifische Strategien für die betroffenen Schülerinnen und Schüler nutzen oder nicht. Und haben dann da eben geschaut, was müsste man denn ändern oder was ist eigentlich, was sind so moderierende Faktoren auch, inwiefern wirkt sich die Belastung der Lehrkraft, die generelle psychische Belastung der Lehrkraft vielleicht auch darauf aus, ob sie Strategien einsetzt. Ist das wirklich so, dass die halt einfach die Kinder nur als Störenfriede sehen und deswegen dann eben keine Lust haben, Strategien da spezifisch einzusetzen? Oder ist das eher auch durch andere Umstände, den anderen Umständen geschuldet?
Und das heißt, ihr habt ja viel Netzwerkarbeit, Kontaktaufbau mit den Lehrkräften gemacht, um zu solchen Fragen überhaupt mal ins Gespräch zu kommen und Daten zu erheben?
Wir haben dafür tatsächlich einen Fragebogen entwickelt, der einerseits Wissen von ADHS über ADHS abgefragt hat, dann die Einstellung zu Schülerinnen und Schülern mit ADHS. Und da haben wir wirklich auf Erwartungsebene, also wir haben da die Erwartungsmalwerttheorie genutzt und haben danach geschaut, was erwarte ich denn, wie sich ein Schüler mit ADHS verhält und für wie wahrscheinlich halte ich das, also dass das passiert. Und andererseits für wie positiv oder negativ halte ich das. Also ich kann ja Sachen nicht nur generell positiv oder generell negativ sehen, sondern dass jemand fleißig ist in der Schule und seine Hausaufgaben regelmäßig macht, das kann ich als, wir haben dann immer mit einem Plus bis drei Plus oder einem Minus bis drei Minus gewichtet, also unterschiedlich gewichten und kann sagen, ja, das finde ich total wichtig. Und dann ist natürlich klar, dass wenn Schülerinnen und Schüler irgendwie aufgrund ihrer Symptomatik Defizite haben, weil sie eben Hausaufgaben vergessen, weil sie Materialien vergessen und ich das aber sehr, sehr hoch gewichte, dass sie dann vielleicht mit ihren positiven Eigenschaften, die sie ja durchaus mitbringen können, weil sie eben nicht von der Symptomatik betroffen sind, das irgendwann gar nicht mehr ausgleichen können. Na und das haben wir gefragt und wir haben auch gefragt, welche Gefühle lösen Schülerinnen und Schülern in den Lehrkräften aus und dann haben wir eben noch abgefragt, welche Strategien sie nutzen und für wie effektiv sie die halten. Und das war ganz spannend, dass die Lehrkräfte da zurückgemeldet haben oder da eigentlich eine ganz gute Einschätzung hatten, wie hilfreich welche Strategie ist. Das hat zur Evidenzlage eigentlich ganz gut gepasst. Spannenderweise war das Nutzungsverhalten damit nicht deckungsgleich. Also sie haben schon angegeben, auch Strategien zu nutzen, von denen sie selber nicht überzeugt waren, dass sie hilfreich sind. Genau, das war so der.
Was war das zum Beispiel?
Sowas wie auch mal die Stimme erheben oder irgendwie bestrafen. Strategien, von denen wir eigentlich wissen, dass sie, also ich glaube, die wir so aus Impulsivität vielleicht und intuitiv machen, weil wir hoffen, dass es irgendeinen Effekt hat, die aber gerade bei ADHS nicht.
Vielleicht auch zur eigenen Affektregulation, habe ich gerade gedacht.
Genau, ja, sicherlich auch. Oder wo die Lehrkräfte vielleicht schon gemerkt haben, es bringt mir eigentlich nicht so viel. Ist aber in meinem Verhaltensrepertoire irgendwie so drin, dass wenn ich gestresst bin, ich da halt schnell wieder drauf zurückgreife, weil das ein Automatismus ist, aber eigentlich weiß ich, es bringt mir nicht so viel. Ich habe aber vielleicht auch keine alternative Strategie gerade an der Hand oder weiß nicht, wie ich sie umsetze.
Könnt ihr daran denn was ändern in eurer Arbeit mit den Lehrerinnen?
Ja, ich hoffe doch sehr. Also ich glaube, woran wir auf jeden Fall was ändern können, ist, dass wir erstmal Wissen zu den Strategien irgendwie vermitteln. Nochmal erklären, wie sie konkret funktionieren. Aber ich glaube, so also die Einschätzung, ja, das davon habe ich mal was gehört und ich glaube, das funktioniert, ist halt das eine. Aber wie setze ich es denn im Alltag jetzt wirklich konsequent und richtig um, ist halt das andere. Und da können wir tatsächlich an der Stellschraube drehen, weil man sich das auch häufig so anhört. Häufig wird nicht von Strategien gesprochen, sondern von Interventionen. Und dann denkt man natürlich, okay, ich brauche jetzt irgendein Programm, das dauert wahrscheinlich irgendwie 6 Wochen, das ich dann umsetzen muss. Und das ist super aufwendig. Dem ist aber nicht so. Das ist uns halt eben auch bei der Recherche, bei der Vorarbeit für das Projekt aufgefallen. Naja, die Interventionen sind eigentlich wirklich Einzelstrategien wie zum Beispiel loben Das ist schon eine Strategie, aber da muss ich halt auch wissen, wie ich lobe. Da reicht halt nicht irgendwie zu sagen, prima, und es reicht halt auch nicht zu sagen, das ist ja toll, dass du heute ausnahmsweise mal pünktlich bist und mit dem Lob mir alles wieder kaputt zu machen. Und das sind so eigentlich wirklich nur so kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann und die was bewirken und bei dem wir auch schon Rückmeldungen von Lehrkräften bekommen haben, dass sie damit echt positive Erfahrungen gemacht haben, nachdem sie einmal ordentlich erklärt bekommen haben, wie es eigentlich geht.
Zu klein sind die Stellschrauben gar nicht, oder? Gerade wenn es um diese Verhaltensänderung geht im Klassenzimmer. Martina, danke für den Einblick. Ich habe eine Frage, und zwar, von welcher Altersklasse sprechen wir hier? Ich meine, du hast ja auch zwei Buben im Alter von 2 und 6 Jahren. Sind es jetzt eher jüngere Kinder, Grundschulkinder oder einfach schon ältere in weiterführenden Schulen? Oder über das ganze Schulspektrum?
Genau, prinzipiell über das ganze Schulspektrum. Also da kann man wirklich in der Grundschule anfangen. Die Strategien funktionieren aber auch im Jugendalter noch. Mhm. Da muss ich dann natürlich immer schauen, was passe ich wie an. Also so eine Strategie wie mal Kopfhörer aufsetzen, damit ich von den Geräuschen um mich herum nicht abgelenkt bin. Das funktioniert sowohl bei Kindern als auch bei Jugendlichen. Da muss ich halt gucken, wie cool die Jugendlichen das noch finden, dann so große Mickey-Maus-Kopfhörer dann aufzusetzen. Vielleicht kann ich denen dann auch so ein paar In-Ears irgendwo hinlegen oder denen erlauben, dass die In-Ears von sich benutzen, aber dass die dann, muss dann halt sicherstellen, dass die nicht zeitgleich mit dem Handy gekoppelt sind und dann doch irgendwie unser toller Podcast, da läuft der dann natürlich super spannend, aber vielleicht nicht so praktisch, wenn ich nebenbei Matheaufgaben machen will. Dann auch sowas wie Belohnungspläne, das ist natürlich irgendwas, das ist dann für die Kleinen häufig ansprechend, wenn ich mit Stickern arbeite, da brauche ich jetzt einem 15-Jährigen eher nicht mitkommen. Nichtsdestotrotz kann man da natürlich auch überlegen, wie kann man Feedback einbauen, kann vielleicht irgendwie, kann das gekoppelt sein mit irgendeinem Belohnungssystem, das es zu Hause gibt, was dann nicht so klassisch kindlich Punktesystem ist, sondern sich irgendwie zusätzliche Medienzeiten erarbeiten, sich das Taschengeld aufstocken, was auch immer, dafür die Familie gut passt. Also prinzipiell gehen die Strategien auch im Jugendbereich noch gut. Man muss halt eben noch gucken, dass die Aufmachung dann altersgerecht ist.
Martina, du hast jetzt viel berichtet, was ihr inhaltlich macht. Was ich mir gerade noch nicht ganz vorstellen kann, ist, wie sich das strukturell über die letzten Jahre so weiterentwickelt hat. Du hattest von Workshops gesprochen, die ihr anbietet für LehrerInnen. Ich weiß nicht, ob nur für die betroffenen Kinder oder einfach im Rahmen insgesamt Fort- und Weiterbildung an Schulen. Und ob sich das Ganze nochmal weiterentwickelt hat seit der Zeit, wo es noch dein Promotionsprojekt war. Also was jetzt eigentlich aktuell was sind eigentlich aktuell so die konkreten Ziele oder Bausteine von diesem Engagement?
Ja, also mittlerweile hat sich weiterentwickelt, dass es auch gar nicht mehr nur noch ADHS ist. Also am Anfang war es wirklich im Bereich Therapie, dass wir dann ein Kind hatten, das betroffen war, oder das, was man immer noch hat, man hat ein Kind in Therapie, das ist betroffen, man arbeitet mit der spezifischen Lehrkraft eventuell zusammen im Promotionsprojekt.
Ja, so habe ich es tatsächlich auch noch gelernt, dass das so im Manual steht.
Ja, genau. Und im Promotionsprogramm war es dann so, okay, wir machen was zu ADHS im Klassenzimmer, das hat sich irgendwie rumgesprochen, dass uns dann eben Schulen oder Zentren für Lehrkräftefortbildung oder ähnliches angesprochen haben und gesagt, könnt ihr nicht zu uns mal kommen und könnt ihr da nicht mal Workshops geben, unabhängig davon, ob die Kinder jetzt bei uns direkt betroffen sind oder nicht, einfach für interessierte Lehrkräfte. Dann haben wir das auch gemacht. Mhm. Dann haben wir eben gesagt, naja, es gibt ja so vieles, wo Lehrkräfte irgendwie Bedarf haben, einerseits und andererseits, wo Kinder eigentlich auch Bedarf haben, und wir sehen, dass die psychische Belastung bei den Kindern und Jugendlichen über die letzten Jahre und Jahrzehnte immer weiter zugenommen hat. Und da müssen wir irgendwie niederschwellig auch agieren können. Wir sehen ja auch, dass das, was wir an Behandlungen anbieten können, gerade im ambulanten Bereich, völlig unzureichend ist. Und da kam Hanna Christiansen dann auf die Idee, dass wir eine Online-Plattform aufbauen sollten für Kinder und Jugendliche, die dann Strategien zur Verbesserung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen so aufbereitet, dass die eben entweder von Jugendlichen selber gut umgesetzt werden können oder dass Eltern die mit ihren Kindern und Jugendlichen umsetzen können oder eben auch Lehrkräfte oder pädagogische Fachkräfte in Kitas oder Ähnlichem, dass die auch wissen, wie kann ich denn mit irgendwas umgehen, ohne jetzt 10 Workshops zu verschiedenen Störungsbildern besucht zu haben. Und dann haben wir gesagt, es ist ja alles schön und gut, wenn wir uns das überlegen, wie sie das machen können, dann werden wir aber ziemlich schnell auf den Punkt stoßen, dass wenn Sie sich das angucken, dass dann vielleicht ein Ja-Aber kommt. Ja, aber das funktioniert bei uns nicht, weil. Und deswegen haben wir gesagt, es macht eigentlich keinen Sinn, dass wir denen das so einfach nur auf dem Silbertablett präsentieren, so wie wir es für sinnvoll halten, sondern wir müssen eigentlich mit Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften zusammenarbeiten. Und deswegen haben wir jetzt im Rahmen des DZPGs den Lebensumwelt-, Schule- und Kita-Rat gegründet, der sich dann aktuell so einmal im Quartal trifft, um unsere Online-Plattformen mitzubesprechen und Projekte mitzubesprechen und wo wir gemeinsam dann eben an Projekten arbeiten und gucken, welche Strategien gibt es so, wie kann man die gut anleiten, wie kann man die digital so aufbereiten, dass die Lehrkräfte die eigenständig umsetzen können. Und haben da jetzt bundesweit das Ganze geöffnet, dass wir mit Lehrkräften oder allen pädagogischen Fachkräften aus dem Bereich Kita und Schule zusammenarbeiten, weil das alles einfach per Zoom-Meeting online läuft. Und wir dann über unsere Arbeit sprechen, uns da austauschen, auch über so Sachen wie so Barrieren, was sind Barrieren in der Umsetzung von Strategien. Da können wir ganz viel von den Lehrkräften lernen. Wir können auch viel lernen, was läuft vielleicht anders, als das in Studien der Fall ist, wo herauskommt, eine Strategie ist total effektiv. Ja, natürlich ist das in der Studie vielleicht total effektiv, aber wir sehen es ja auch im Therapiesetting. Nicht alles, was in einer randomisiert kontrollierten Studie mit festen Einschluss- und Ausschlusskriterien der Studienteilnehmer funktioniert, funktioniert im Einzelsetting dann auch genauso gut, sondern da kommen wir manchmal an Grenzen, wo wir sagen, in dem Fall funktioniert das nicht, weil, oder wir müssen es anpassen, weil. Und so ist es eben in der Schule auch.
Mhm, super. Sehr spannend auch, dass du hier ansprichst, den Alltag der Kita und Schule einzubeziehen und was ist umsetzbar, was ist nicht umsetzbar. Zu schauen, was kann ich aus dem therapeutischen Setting mitnehmen, auch in die Wissenschaft. Finde ich einen sehr wichtigen, spannenden Aspekt auch, oder? Und gibt uns auch weitere Schritte in unserer wissenschaftlichen Arbeit einfach.
Habt ihr Ideen oder Pläne, wo ihr diese Kooperationsplattform gerne hinbringen möchtet? Also wo ihr die zum Beispiel in 2 oder 5 Jahren sehen möchtet?
Pläne wäre vielleicht zu viel gesagt. Ich hätte so einen großen Traum, das passt vielleicht eher. Ob der in 2 bis 5 Jahren realisierbar ist, weiß ich nicht. Aber ich habe noch ein bisschen bis zur Rente und ich hoffe bis dahin vielleicht. Bei uns, zumindest in Hessen, gibt es eine Plattform, die ganz häufig auf Schulen benutzt wird. Die nennt sich iSurf. Ich weiß nicht, ob die bundesweit genutzt wird, aber vermutlich gibt es das oder was Ähnliches auch in anderen Bundesländern, anderen Schulen. Das sind so Kommunikationsplattformen letztendlich, auf denen dann Elternbriefe digital verschickt werden können, dass man eine App hat, bei denen die Krankmeldungen zentral eingereicht werden können und, wo einfach Schule, Eltern alle immer miteinander interagieren können, wo man Informationen bereitstellen kann. Und wenn wir da so einen kleinen Icon hätten, auf den Lehrkräfte oder auch die Eltern drauf oder dann die Schülerinnen und Schüler, wenn sie älter sind, draufklicken können, um auf unsere Plattform zu kommen und zu sehen, was mache ich eigentlich, wenn es mir mal nicht gut geht oder so. Das wäre so ein Traum, dass man weiß, okay, hier kriege ich evidenzbasierte Informationen, wenn ich mal nicht weiter weiß.
Mhm. Also dass hier niedrigschwellig evidenzbasierte Versorgung, die auch praxistauglich ist, implementieren könnt.
Genau, so wie jetzt die Jugendlichen oder auch viele Erwachsene mittlerweile sagen, ach, wenn ich irgendwas nicht weiß, dann google ich das oder ich nutze halt ChatGPT, dass ich dann mal, wenn ich da irgendwie was nicht weiß und ich will aber eine fundierte Info, bei der ich weiß, sie ist wissenschaftlich belegt, auf die kann ich mich verlassen, da kann ich auch vertrauen, dann gehe ich auf Gustav. Und Gustav finde ich, indem ich einfach auf meine iSurf-App klicke oder wo auch immer.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so trivial ist, bei dem, was die Lehrer immer so über ihren Arbeitsalltag berichten, die dann dazu zu bringen, sich auch noch für so eine Plattform zu engagieren. Vielleicht gibt es auch irgendwelche anderen Aspekte, an die ich gerade gar nicht denke, die das Ganze irgendwie herausfordernd machen. Was sind denn so die Hürden und Herausforderungen, mit denen ihr so zu tun habt beim Aufbau dieser Zusammenarbeit mit den LehrerInnen und Eltern und Schülerinnen?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach die Zeit. Die Zeit ist bei allen immer limitiert und bei den Lehrkräften ist das ja nochmal eine besondere Form, weil die sich ja ehrenamtlich engagieren würden, für etwas, was sie aber eigentlich für den Job brauchen. Und da ist immer so die Frage, neben all den Verpflichtungen, die so eine Lehrkraft, die ja auch noch irgendwie ein Privatleben hat, die irgendwie noch einen Haushalt hat, vielleicht eigene Kinder hat und. Also das sind einfach schon jede Menge Termine. Ob man sich dann neben all dem, was man eh schon hat, dann noch ehrenamtlich für den Job engagieren kann und will, ist, glaube ich, immer so mit ein zentraler Faktor. Wir haben teilweise Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, die dürfen das im Rahmen ihrer Arbeitszeit machen. Da ist es dann natürlich einfacher. Wir haben Leitungen verschiedener Fachdienste, die das auch im Rahmen ihrer regulären Arbeitszeit machen dürfen. Das ist dann natürlich auch leichter. Aber wenn eine Lehrkraft das nicht irgendwo anerkannt bekommt als Arbeitszeit, dann fragt man sich natürlich schon, mache ich das jetzt noch zusätzlich einfach mal als ehrenamtliches Engagement oder schaffe ich das vielleicht auch einfach nicht mehr, obwohl ich das Thema super spannend finde. Und wir können im Moment zumindest noch keine reguläre Vergütung anbieten. Das heißt, wir versuchen natürlich uns irgendwie immer zu bedanken. Wir haben ein Verlosungssystem, wo man Punkte sammeln kann und wo am Ende des Jahres dann eine große Verlosung stattfindet für alle, die irgendwie bei uns mitarbeiten, ehrenamtlich. Aber das ist dann halt eine Chance, dann irgendwie mal ein Wellness-Wochenende oder sowas zu gewinnen. Das ist, glaube ich, einfach eine kleine Anerkennung, ein kleines Dankeschön, ne? Aber das ist jetzt für jemanden, der wirklich viel zu tun hat, glaube ich, nicht der ausschlaggebende Punkt, um da irgendwie ständig bei uns bei Terminen mitzumachen oder bei Abstimmungen mitzumachen oder so, sondern das wird dafür nicht reichen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch sowas, wo wir an Hürden kommen. Wir sollen und wollen natürlich auch unbedingt partizipativ arbeiten. Wir Forschenden sind aber trotzdem die Einzigen, die dafür finanziell regelmäßig vergütet werden. Und die Forschungsgelder sind da begrenzt, muss man sagen. Also es wird ja auch gefordert in den Anträgen, dass wir partizipativ arbeiten. Das ist ja auch politisch gewünscht. Aber die Forschungsbudgets für die Projekte steigen nicht in dem Ausmaß, wie man es eigentlich machen müsste, um dann auch die ehrenamtlich Forschenden oder um die Erfahrungsexpertinnen und Experten dann für ihre Arbeit mit zu vergüten.
Ja, also das wäre aus deiner Sicht das, was es tatsächlich bräuchte, um da wirklich eine Besserung reinzubringen, dass man die analog zu ihrer sonstigen Tätigkeit finanziell entschädigen könnte für ihre Mitarbeit.
Ich denke schon, also weil dann ist es ja wieder was, wo ich dann überlegen kann, okay, ich mache hier was für meinen Job, aber dafür kriege ich irgendwie was und dann kann ich davon, das Wellness-Wochenende mir das vielleicht sowieso immer jedes Jahr leisten und dann kann das nicht einer von allen machen, sondern können das alle machen. Oder dann kann ich sagen, okay, meine Familie verzichtet hier irgendwie ein, zwei Stunden auf mich, weil ich mich dann noch mit engagiere. Dafür habe ich dann aber ein bisschen was als Vergütung bekommen. Wir reden ja jetzt ja auch nicht von horrenden Beträgen, denn damit wird keiner reich. Aber dann kann ich dafür am Wochenende mit meiner Familie vielleicht auch ins Kino gehen oder so und kann da irgendwie auch einen Ausgleich wieder herstellen dafür, dass dann mein Privatleben an der einen oder anderen Stelle zurücksteckt, weil ich Zeit in was anderes investiere.
Mhm. Ja.
Martina, danke dir. Inwieweit sind denn auch Schülerinnen oder Betroffene von ADHS beispielsweise in den Rat involviert? Jetzt haben wir über die Lehrerinnen gesprochen, die Therapeutinnen, die Wissenschaftlerinnen.
Wir haben quasi mehrere Räte. Wir haben einen Betroffenen- und Angehörigenrat, der aus Erwachsenen steht, so wie alle anderen Standorte des DZPG auch. Dann haben wir in Marburg eben wegen der Online-Plattform im Lebensumwelt, Schule und Kita-Rat und wir haben aber auch einen Kinder- und Jugendrat. Der besteht aus Kindern und Jugendlichen, die sich einfach nur für das Thema psychische Gesundheit interessiert. Da ist es kein Muss, dass sie selber betroffen sind. Mhm. Es ist aber auch kein Ausschlusskriterium, sondern das ist einfach sozusagen den Kindern und Jugendlichen freigestellt.
Mhm. Martina, und ich hätte auch noch mal eine Frage bezüglich der Workshops, die du am Anfang noch erwähnt hast. Wie ist denn da die Kontaktaufnahme? Geht ihr da konkret auf die Schulen zu oder ist das umgekehrt, dass das vielleicht flächendeckend gerade an den Schulen angeboten wird?
Also da war es bisher immer so, dass dann entweder Schulen oder Institutionen auf uns zugekommen sind und gefragt haben, könnt ihr da nicht irgendwie was machen?
Mhm.
Und jetzt ist es aber so, dadurch, dass wir ein Lebensumwelt, Schule und Kita-Rat haben, dass wir auch im Rahmen dieses Rats Workshops anbieten nach Bedarf, nach Wunsch, also dass diejenigen, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren, auch gerne immer dazu kommen können und sagen können, wir hätten gern mal einen Workshop zu dem Thema oder zu jenem Thema. den wir dann entweder in dem Rat anbieten können oder wenn ihr sagt, hier bei mir an der Schule, da wäre es wichtig, da hätten wir gerne einen Workshop zu einem bestimmten Thema, dass wir dann natürlich auch bereit sind, das irgendwie zu ermöglichen und gucken, dass wir das dann entsprechend anbieten, dass das wieder so ein Ausgleich im Moment dann für das ehrenamtliche Engagement ist, wenn wir sagen, okay, die machen da irgendwie bei uns ehrenamtlich mit, die sollen davon auch irgendwie profitieren. Und wenn das sowas ist, was wir guten Gewissens irgendwie umgesetzt bekommen, machen wir das auch sehr gerne.
Martina, dann vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Arbeit mit Lehrerinnen und auch Kindern und Jugendlichen. Wenn man hier jetzt mit dir in Kontakt treten möchte?
Ja, die E-Mail-Adresse kann ich sehr gerne preisgeben. Und am einfachsten ist es, wenn wir die generelle vom DZPG nehmen, weil man dann auch Rückmeldung bekommt, wenn ich mal im Urlaub bin oder ähnliches. Mhm. Da kann auch eine Kollegin mal dann antworten. Also die allgemeine E-Mail-Adresse ist dzpg@uni-marburg.de.
Vielen Dank für das Gespräch heute, Martina. Und das war die heutige People-Episode des ECS-Podcasts Inside DZPG Mind Matters. Und heute haben wir auch noch einen kleinen Aufruf. Falls ihr selbst ECS im DZPG kennt oder seid und auch gerne hier im Podcast euch und eure Arbeit vorstellen wollt, dann meldet euch gerne bei Simone oder bei mir und wir treten gerne mit euch in Kontakt. Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.